Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, obgleich wir schon Christi Himmelfahrt gefeiert haben, möchte ich Ihnen heute eine Geschichte erzählen in der Zeit zwischen Jesu Auferstehung und Christi Himmelfahrt. Das sind ja einige wunderbare Geschichten und für mich eine der schönsten und hellsten Geschichten im gesamten Neuen Testament ist Johannes 21. Ich weiß nicht, wer es kennt. Jesus begegnet seinen Jüngern am See Genezareth. Und obwohl man diese Geschichte kennt oder vielleicht meint zu kennen, seltsam, wenn man sie langsam liest und neu bedenkt und vor seinem inneren Auge sieht, geschieht sie wie zum ersten Mal. Und das hat mit ihm selbst zu tun, mit dem Geheimnis Jesu. Und ich möchte mit Ihnen heute diese hinreißende und gleichermaßen tiefgründige Geschichte neu hören und gewissermaßen erleben. Ich möchte Sie mit hineinnehmen in diese Geschichte und dabei dem Geheimnis Jesu auf die Spur kommen. Gehen Sie also mit mir in Gedanken so rund 2000 Jahre zurück an den herrlichen See Genezareth nach Kapernaum, einer Stadt nordöstlich am See gelegen. Es beginnt mit: Danach offenbarte sich Jesus abermals seinen Jüngern am See Tiberias. Danach, wo danach, wann danach? Nach Kreuz und Auferstehung, gerade mal 6 Wochen her. Auf Golgatha offenbarte Gott das Geheimnis seines Sohnes. Er offenbarte sich selbst. Da sehen wir, wie es wie sonst nirgends das liebende Vaterherz Gottes. Unfassbar und einzigartig. Übrigens, Jesus ist nicht zu Pilatus gegangen. Warum eigentlich nicht? Was hätte das für Eindruck gemacht, wenn Pilatus nach Rom eine E-Mail geschrieben hätte? Tatsächlich, auferstanden. Er ist auch nicht zu dem Hohenpriester Kaiphas gegangen. Jesus verzichtet ganz bewusst auf diesen Ruhm, der bei uns Menschen oft eine große Rolle spielt. Er offenbarte sich aber seinen Jüngern und das geschah so. Da war zunächst Petrus. Der ging noch etwas gebeugt. Da war eine Geschichte, die war noch nicht geklärt. Da war etwas Dunkles. Wir erinnern uns an sein großes Versprechen: Herr, ich gehe mit dir durch dick und dünn. Auf mich kannst du mich verlassen. Kannst du dich verlassen. Und dann, wir wissen es, vor einer einfachen Marktfrau hat er jämmerlich versagt. Hat seinen Herrn nicht einmal, nicht zweimal, sondern 3-mal verraten. Ich kenne diesen Jesus nicht. Lass mich bitte zufrieden. Und dann, Jesus schaut ihn an, erinnert er sich, was Jesus ihm vorausgesagt hatte. Petrus, 3-mal wirst du mich verraten. Und als er das in seinem Herzen erkannt, als ihm bewusst wird, bricht er zusammen und weint bitterlich. Doch, liebe Gemeinde, Vorsicht mit allzu schnellen Urteilen oder Vorurteilen. Vielleicht liegt das Geheimnis des Petrus tiefer, als wir bisher dachten. Vielleicht kann uns Jesus gerade dann oder in Situationen gebrauchen, wo wir mal nicht stark sind, oben auf sind, gerade auf einer Erfolgswelle schwimmen, sondern verwundet oder schwach. Wie sagt Paulus im 2. Korintherbrief, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann war da der ungläubige Thomas, ich sehe ihn vor mir. Wenn ich nicht meine Hände in seine Wunden legen kann, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, ich glaube es nicht, dass mein Herr auferstanden ist. Und dann kann er das machen. Wir wissen es nicht aus der Geschichte, ob er es tatsächlich gemacht hat, als der Herr vor ihm stand und ihm gesagt hat, Thomas, lege deine Hand in meine Wunde. Er schluchzt und kann nur noch aussprechen, mein Herr und mein Gott. Und dann war da Nathanael, von dem Jesus einmal sagte, dass kein Falsch an ihm sei. Und die beiden Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus, die waren in jener Nacht im Garten Gethsemane mit dabei. Und dann noch zwei andere Jünger, ihr Name wird nicht genannt, wir wissen nicht warum, vielleicht wusste es der Schreiber auch nicht mehr. Da sagte Petrus zu den anderen, ich gehe jetzt fischen. Ich gehe jetzt fischen. Was sollte er denn auch anderes machen? Er war ein einfacher Fischer. Sein Herr war nicht mehr da. Wenn er leben, wenn er überleben wollte, musste er wieder arbeiten. Und das, was er konnte, was er gelernt hat. Keine Rente, kein Bürgergeld, nichts. Und vielleicht steckt da auch noch in ihm die Erinnerung, tief im Herzen, in seinem Dienst für Jesus versagt zu haben. Mache ich doch lieber wieder das, was ich gelernt habe. Ich kann das einfach nicht, vor Leuten frohe Botschaft weiter zu erzählen. Liebe Gemeinde, wer von uns kennt das nicht? Solche Situationen. Wenn man sich in die Arbeit stürzt, da kann man am besten vergessen, verdrängen. Vielleicht Gedanken wie, war es vielleicht doch nicht der versprochene Messias, der die Römer aus dem Land jagt? Da sagten die anderen Jünger zu Petrus, wir kommen mit. Ich weiß gar nicht, ob die anderen überhaupt was von Fischfang verstanden. Johannes und Jakobus, ja, die kommen aus einem Fischereibetrieb. Aber Thomas und Nathanael und die anderen, trotzdem, haben nichts Besseres zu tun, wir kommen mit. Und dann sehe ich sie da mit dem Boot in die Nacht hinausfahren. Ich habe die Stelle vor 20 Jahren selbst mit meiner Frau gesehen, dort in Kapernaum, auf Hebräisch, Kfarnachum, der Heimat des Petrus. Und die Fischer schweigen dann und haben ein Licht mit dabei, um die Fische anzulocken. Und dann fischen sie die ganze Nacht. Stunde um Stunde vergeht und sie fangen nichts. Sie fangen nichts. Kennen wir solche Situationen? Ich schon. Wenn scheinbar nichts mehr gelingen will, der Wurm drinsteckt. Einfach zum Verzweifeln. Als es schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Herr, wo warst du denn die ganze Zeit? Kann man ja mal fragen. Antwort: Ich habe dafür gesorgt, dass da kein Fisch ins Netz geht. Bitte was? Jesus stand die ganze Nacht am Ufer und hat aufgepasst, dass kein Fisch ins Netz geht? Kannst du das denken? Also wenn es mal nicht klappen sollte in deinem Leben, wenn mal wieder was schief geht. Vorsicht, wir sind ja schnell bei der Ursachensuche. Wer hat Schuld? Oder die Umstände oder was weiß ich nicht alles. Aber vielleicht stand Jesus genau in dem Moment neben dir und hat aufgepasst, dass es schief geht. Sehr provokativ. Kannst du das denken? Hast du nicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass sich eine Niederlage, eine Enttäuschung oder eine schmerzliche Erfahrung, die erstmal wehtut, ja, aber im Nachhinein vielleicht sogar als heilsam erwiesen hat, hat dich vielleicht vor einem falschen Schritt bewahrt? Manchmal müssen wir Umwege gehen, um ans Ziel zu kommen, wie Petrus. Und vielleicht gehört genau das zu dem Heilsplan dazu, den Jesus für dich, für dein Leben sich ausgedacht hat. Jesus hat einmal gesagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Wer sich auf Jesus einlässt, muss mit Überraschungen rechnen. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Seltsam. Wer steht da auch schon rum in aller Herrgottsfrühe? Warum erkannten die Jünger ihren Herrn nicht, mit dem sie 3 Jahre unterwegs waren, aufs Engste verbunden waren? Welches Geheimnis steckt nun da dahinter? Ich habe für mich eine Antwort gefunden, vielleicht hast du eine andere. Zwischen Jesus und den Jüngern stand der Tod, aber nicht irgendein Tod, nein. Als Jesus seinen Freund Lazarus von den Toten auferweckte, alle haben sie ihn sofort erkannt. Als Jesus die Tochter des Jairus wieder ins Leben rief, war keine Genanalyse erforderlich, wurde sofort wieder erkannt. Bei Jesus ist was grundlegend anders. Jesus hat den Tod, in dem sich das Gericht Gottes verbirgt, durchlitten. Am Kreuz hat Jesus alles, aber wirklich alles Menschsein ertragen und alle menschliche Schuld getragen. Und das, liebe Gemeinde, geht über unsere Vorstellungskraft weit hinaus. Und dann wird plötzlich alles fremd. Und ich sehe, wie die Jünger dauernd aufs Netz starren, das sie rausgezogen haben, außer ein paar kaputten Zweigen. Nichts. Da spricht Jesus zu ihnen, na Jungs, habt ihr nichts zu essen? Das muss man sich mal vorstellen. Er wusste doch ganz genau, dass nichts im Netz war. Nein, nichts zu essen. Du nichts, wir nichts, die Kinder nichts, die Verwandten nichts, nichts. Kein Einkommen heute. Da sprach Jesus zu ihnen, werft das Netz zur Rechten. Werft das Netz nochmal zur Rechten. Und sie taten es. Merkwürdig. Warum hörten die Jünger auf die Stimme eines Fremden? Und noch dazu am frühen Morgen, wo ein erfahrener Fischer nicht fischen gehen würde. Nach der langen Nacht, müde, hungrig, ausgelaugt, sauer. Und dann nochmal gleich rausfahren? Doch seltsam. Also Sie sehen, die Geschichte ist voller interessanter Geheimnisse. Vielleicht klang da vor allem bei Petrus noch etwas im Ohr oder im Gedächtnis. Da war schon mal so eine merkwürdige Geschichte. Und wie unter einem inneren Befehl fahren sie nochmal raus und schmeißen die Netze ins Wasser. Und unter der Wasseroberfläche passiert jetzt was Erstaunliches. Die Fische lösen sich vom Ufer. Ganze Kolonnen schwärmen los und sind ganz heiß aufs Netz. Schau dir das mal an, dieses Bild. Nimm dir da mal Zeit dafür. Tu es um seinetwillen. Er wartet nur darauf. Und dann wird dir Jesus vielleicht ganz neu begegnen. Nämlich, wenn du dich mit ihm unterhältst, wenn du ihn fragst, Herr, was ist denn da passiert, um Himmels Willen? Und er wird es dir sagen, vielleicht ganz leise. Und das Netz füllt sich, bis es zum Zerreißen voll ist. Ich sehe einige Fische, die beleidigt wieder abdrehen, weil sie nicht mehr reinkommen. Und die Jünger stehen fassungslos da. Da sagt der Jünger, den Jesus lieb hatte, Johannes, zu Petrus, erst ganz leise, Petrus, es ist der Herr. Und dann vielleicht noch mal lauter, weil er es nicht begriffen hat, Petrus, es ist der Herr. Und wir lesen, als Petrus hörte, dass es der Herr war, hörte und begriff, gürtete er sich sein Hemd um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Er war nackt. Da kommt es wieder, nackt, schämte sich. Sündenfall, da war was Dunkles. Und ich denke, jeder von uns kennt solche Momente im Leben, wo man sich eigentlich lieber verstecken möchte, weil da wieder was hochkommt, was Dunkles. Schuld, Sünde. Und die anderen Jünger kamen mit dem Boot heran, denn sie waren nicht weit vom Land, etwa 100 Meter, und zogen das Netz voller Fische. Ja, das waren so viele, dass alle mit anpacken mussten. Ein Wunder. Und als sie an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Herr, wie hast du das denn wieder gemacht? Antwort: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und noch eine interessante versteckte Botschaft: Kohlenfeuer. Es gibt im Neuen Testament nur eine Stelle, wo das Wort Kohlenfeuer nochmal erwähnt wird. Und zwar da, wo Petrus Jesus verleugnet hat oder verraten hat. Liebe Gemeinde, was ist das für ein Bild? Damit will Jesus Petrus nichts weiter sagen als, lieber Petrus, selbst an der Stelle deines größten Versagens kann ich noch Gemeinschaft mit dir haben. Ich kann dich auch da noch lieben, wo du mich jämmerlich verraten hast. Ist das wahr, Herr? Ja. Ein paar Verse weiter lesen wir übrigens dazu was völlig, also aus menschlicher Sicht, völlig Unerwartetes und gleichermaßen Unglaubliches und vor allem Tröstliches. Jesus fragt seinen lieben Petrus nach dem Verrat nämlich nicht, sag mal Petrus, schämst du dich denn eigentlich gar nicht? Wie willst du denn das jemals wieder gut machen? Wie konntest du nur? Du hast mir versprochen, mir treu an der Seite zu stehen bis zum Tod. Und was war das? Nein, so fragt Jesus nicht. Obwohl er doch allen Grund dazu gehabt hätte. Jesus wollte von Petrus nur eines wissen. Hast du mich lieb? Und nicht nur einmal, Nicht zweimal, sondern dreimal fragt er ihn das. Petrus, hast du mich lieb? Und diese einfache und doch zutiefst tiefgründige Frage stellt Jesus auch uns, auch dir, auch mir heute Morgen. Hast du mich lieb? Denn nur darauf, liebe Gemeinde, kommt es an, im Leben und im Sterben. Und was ist das für ein Trost in einer Welt, in einer Leistungsgesellschaft, in dem Verlierer und Versager, seien wir doch mal ehrlich, keine guten Karten haben, schnell durch den Rost durchfallen. Anders bei Jesus. Petrus, ich lasse dich nicht fallen, ich habe noch Großes mit dir vor. Wir wissen es, Petrus der Fels, was durch Petrus dann in Gang gesetzt wurde. Da sagt Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Da stieg Petrus in das Boot und zog das Netz voller Fische an Land. 153. Wenn man sich jetzt mit der hebräischen Sprache ein bisschen auseinandersetzt, die Zahlen haben immer irgendwie eine Symbolik. Ich habe mal nachgeschaut, die Zahl 153 steht im Altertum als Symbolzahl der Völker der Welt. Das heißt, bei ihm geht nichts verloren. Und das volle Netz ist für mich auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass Jesus nie gerade das gibt, was notwendig ist, so wie wir das gerne auch mal machen. Nein, in verschwenderischer Fülle gibt er. Und zum Schluss kommt das Mahl. Da nimmt Jesus das Brot und die Fische und teilt sie unter ihnen aus. Ein schönes Bild. Jesus weiß auch um unsere einfachsten menschlichen Bedürfnisse. Er weiß, was seine Jünger gerade jetzt am nötigsten brauchen. Ein deftiges Frühstück am warmen Feuer. Jesus dient seinen Jüngern. Und willst du die Menschenfreundlichkeit und Liebe von Jesus erfassen, dann schau dir genau dieses Bild an. Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um uns zu dienen, jeden Tag. Und jetzt in diesem Moment erkennen die Jünger, alle Jünger, es ist der Herr. Wie bei den Emmaus-Jüngern, wir kennen die Geschichte. Ich breche das Brot mit dir, ich vergebe dir, ich gebe dir eine neue Chance, weil du in meinen Augen einzigartig, kostbar und unendlich geliebt bist. Amen.